Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Metal Minds The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch durch den heutigen Pit. Ja, und was steht heute an? Sagen wir so, ein Festival ist mehr als Musik. Ein Festival ist Begegnung, Ausnahmezustand und manchmal auch ein kleines Zuhause auf Zeit. Und genauso fühlt es sich für viele an, wenn sie auf dem Rockhart sind, mitten im Harz, zwischen malerischen Landschaften, Staub, Bier und Bühnenmomenten, die bleiben. Und ich freue mich, dass ich heute den Kai begrüßen darf, den Pressesprecher vom Rockhart. Und wir wollen gemeinsam auf über 30 Jahre Festivalgeschichte schauen, Idealismus und Wandel in den Fokus nehmen und stellen uns irgendwie die Frage, so, ja, wie viel Idealismus steckt zwischen Breakdowns und Burnout in diesem ganzen Festivalzirkus? Jetzt aber erstmal Bühne frei für Kai und wir blicken mit dir hinter den Vorhang. Hallo Kai, schön, dass du da bist und heute mein Gast bist.
Ja, ich freue mich ebenso. Bin sehr gespannt.
Okay, wie ist es eigentlich bei dir? Wie bist du zum Rockhart gekommen?
Ja, es ist eine lange Geschichte bei 30 Jahren Rockhart. Ich bin mal 2005, da war ich selbstständig und habe ein bisschen im Bereich Video- und DVD-Produktion gearbeitet, habe da Backen, war als Kameramann vor Ort, WGT, Full Force, also damals schon so ein bisschen Festivalfilmerei, ein paar Videoclips gemacht und irgendwann wurde ich mal darauf aufmerksam gemacht, dass es da dieses Rockhart in Osterode gibt, über eine gemeinsame Bekannte und wie sich dann herausstellte, veranstaltete das auch tatsächlich jemanden, den ich aus anderen musikalischen Aktivitäten schon kannte. Und dann habe ich ihn einfach mal angerufen und gefragt, ob ich da nicht mal vorbeikommen kann und wurde da vielleicht mal einen kleinen Trailer oder irgendwas basteln, so ein bisschen Impressionen und Stimmung festhalten. Ja, und das habe ich 2005 gemacht. Ja, und das war's dann quasi, weil seitdem bin ich vom Rockhart nicht mehr wirklich losgekommen. Also wir haben das hat so gut funktioniert. Wir haben dann 2006, 7 und 8 das immer weiter ausgebaut. Dann haben wir Festival-DVDs produziert, die dann den Frühbucherpaketen beigelegt wurden, den Bestellern. Also richtig so mit, also auch Bands komplett gefilmt und Videoclips produziert von den auftretenden Bands. Ja, und dann gehörte man irgendwie so ein bisschen mit dazu. Das war so sehr familiär, sehr freundschaftlich. Dann ist man mal zum Grillen oder zur Saisonabschlussparty da mal eingeladen worden, zur Weihnachtsfeier. Und ja, so ist dann halt der ganze Kontakt über all die Jahre immer da gewesen. So bis 2010, 2011 war ich tatsächlich dort und habe noch gefilmt und produziert. Dann gab es mal so 2-3 Jahre, wo es dann, also es hat dann mittlerweile auch ein bisschen was gekostet, weil irgendwann mit 10 Kameraleuten und so eine Festival-DVD, die macht man nicht mehr im Urlaub mit dem Equipment, was man zu Hause zu liegen hat. Ja, und dann war so 12, 13, 14 mal so ein bisschen Ruhe. Und dann bin ich 2015 wieder mal eingeladen worden, so komm doch mal wieder vorbei und bring dann eine Begleitung mit. Und dann war ich mal als Gast da sozusagen. 2016 haben wir dann wieder mal ein bisschen Video gemacht. Ja, und dann bin ich eigentlich die ganzen Jahre immer so als eingeladener Gast hingefahren. Ja, und nach Corona kam dann so der Anruf aus dem Veranstalterteam. Ja, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Wie sieht es denn bei dir aus? Ich bin zwischenzeitlich von Berlin in Region Hannover gezogen. Das ist ja auch nicht mehr so weit weg. Willst du nicht mal auf einen Kaffee vorbeikommen? Ja, und das war es dann im Prinzip so. Also bei diesem Kaffee wurde mir dann eigentlich offenbart, wo sie gerne sich verstärken möchten und dass sie aufgrund dessen, dass wir uns ja nun mittlerweile schon 25 Jahre kennen oder so, mich für die richtige Person halten und ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja, dann bin ich nochmal zum Kaffee hingefahren und das war jetzt im Frühjahr 23. Ja, und dann bin ich halt quasi jetzt, seitdem bin ich fest im Veranstaltungsteam.
Okay, also wenn man das jetzt mal so kurz zusammenfasst, hast du dieses Jahr dein 20-Jähriges, oder?
Ich habe dieses Jahr mein 20-Jähriges auf dem Platz. Ich war jetzt tatsächlich nicht alle Jahre da, also mir fehlen 4 Jahre zwischendrin irgendwie. Aber vor 20 Jahren habe ich mein Debüt auf dem Rockhart gegeben, ja.
Spannend, also auch so, wie die Zeit vergeht, ne? Und wenn wir jetzt... Ja, verrückt. Also es ist ja immer wieder so, dass man feststellt, ja, die Zeit vergeht.
Ja, also tatsächlich so die reine Zahl. Ich würde so sagen, ja, 10 Jahre ist das jetzt her. Also man hält sich ja selbst, wenn man nicht für so alt. Wenn man denkt so, dann mal vor 20 Jahren, das kann ja gar nicht sein. Das heißt, du müsstest ja mindestens schon über, ja, doch, vielleicht doch schon über 30.
Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückschauen, 1993 warst du noch nicht mit dabei, als es losging. Aber weißt du denn, was damals so diese Vision und der Antrieb war, genau in dieser Region ein Festival aus dem Boden zu stampfen?
Natürlich weiß ich das. Ja, also der ursprüngliche Antrieb war ja mal Anfang der 90er, wo es schon so sehr, sehr viele, so die ersten rechtsradikalen Tendenzen gab in diversen Gemeinden und dann mit Flüchtlingshäusern, die damals dann irgendwie schon gebrannt haben. Ich glaube, Rostock und Mölln, das war alles nicht so weit weg. Und da gab es in Osterode eine Initiative, Rock gegen Rechts hat sich da irgendwie gegründet und die haben sich zum Ziel gesetzt, ein Konzert zu veranstalten, da in der Region, um da mal ein Zeichen zu setzen. Wir waren so, ja, lose Kulturschaffende teilweise oder halt also auch aus Musikern oder auch anderen künstlerischen Bereichen. Und dann wurde im Mai, nagel mich jetzt nicht aufs Datum fest, 19. Mai müsste ich nachgucken, 1993 fand dann in der Stadthalle Osterode das Rock gegen Rechts Festival statt. Da waren unter anderem Headliner die abstürzenden Brieftauben. Und es erschienen tatsächlich 1400, also 1200 bis 1400 Leute. So. Das sollte eine einmalige Geschichte bleiben. Und irgendwie hat wohl diese ganze Organisation des Ganzen den Leuten so viel Spaß gemacht. Und gesagt, ach, das müssen wir öfter machen und das braucht die Region und da gehen Leute hin und so. Dann hat sich kurz nach diesem Festival der Rock und Kultur im Harz e.V. gegründet mit Leuten aus dieser Initiative. Und die haben dann gesagt, das machen wir im nächsten Jahr nochmal, nur dann machen wir es vielleicht Open Air. Und dann hat 1994 das zum allerersten Mal Open Air stattgefunden. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass es schon Rock Harz hieß, aber es hieß auf jeden Fall irgendwas mit Rock im Harz, weil ja der Rock und Kultur im Harz e.V. das gemacht hat. Aber spätestens nach diesem Festival war dann auch, wurde es dann halt auf Rock Harz quasi verknüpft, also verkürzt. Ja, da hat man auf einer Wiese eine LKW hingestellt als Bühnenfläche. Und dann kam da so auch im Laufe des Tages war so viel mit, ja, ein bisschen auch Familienfest und so auf einer Festwiese. Haben halt aber auch schon so hergespielt, ein bisschen Rock, ein bisschen Punk, ein bisschen Metal schon. Im Prinzip von der Stimmung, also von der Mischung auch schon so sehr gemischt. Und da waren halt auch so 800, 1000 Leute. Und dann hat sich das verselbstständigt. Dann hat man das im nächsten Jahr wieder gemacht. Dann hat man einen anderen Ort bekommen, dann ist man umgezogen, in eine andere Location und dann ist man letztendlich dann irgendwann 2002 auf diesen Sportplatz in Dorste gelandet und spätestens auf diesen Sportplatz in Dorste, da konnte man zum allerersten Mal auch übernachten, also ein Zelt aufschlagen und spätestens da hat das dann quasi dieses klassische Open-Air-Feeling angenommen mit man fährt zum Konzert und zeltet daneben auf der Wiese. Und das ist dann halt immer, also am Anfang hat sich wirklich sehr, sehr viel verselbstständigt und spätestens ab der Jahrtausendwende hat man dann auch geguckt, dass man immer, vielleicht immer noch eine bekanntere Band dabei hatte. Man hatte dann frühzeitig dann schon irgendwie Doro und also sowas, das spielte denn da schon auf dieser Wiese mit, ja, so zwischen 2.000 und 4.000 Leuten vielleicht. Ja, und der Rest ist quasi Geschichte, so ab 2005. 6 war absehbar, dass das großes, also dass ein Wachstum dahinter steckt, dass man das Wachstum schon künstlich und mit Absicht bremsen müsste. Und der e.V. hat sich dann zurückgezogen 2006, auch aus Haftungsgründen, weil die gesagt haben, das ehrenamtlich und mit Haftung, das können wir irgendwie nicht mehr machen. Und dann wollten die sich zurückziehen. Und dann hat der Buddy, der jetzt der aktuell der Geschäftsführer ist, also aktuell seit damals. Der war schon in diesem Verein seit 98, hat schon seit 1998 war auch aktiv am Festival mitorganisiert und hat auf dem Sportplatz auch die Gastro gemacht. Und er hat dann gesagt, also jetzt da, nur weil der Verein das nicht mehr machen kann aus Haftungsgründen, wäre jetzt doof, das ist gerade so richtig schön, das macht so Spaß mit 2000 Leuten auf dem Platz und hat dann quasi seine Gastrobetreuung daraus eine GmbH gegründet und hat mit dieser Viruga gegründet und hat quasi mit der Viruga das Festival weitergeführt. Der Verein war lange noch mit involviert, die haben dann auch, als wir den zwei Bühnen hatten, auch die zweite Bühne noch betreut und mit Nachwuchsförderung und sowas. Und dann irgendwann so, ich glaube, beim Umzug nach Beilenstedt oder so, dann war dann auch der Verein, der hat sich halt nach und nach mehr zurückgezogen. Obwohl immer noch Leute teilweise auch hinter den Kulissen noch arbeiten, die damals schon beim Verein dabei waren. Also ich habe ja diese History-Videos gemacht, die es auf YouTube gibt bei uns. Und da habe ich von 93 und 94 dort Leute wiedererkannt, die ich auf dem Rockhard 2005 kennengelernt habe und die immer noch da Backstage arbeiten. Also das ist immer noch so, dass es so eine ganz gewachsene Struktur ist mit Leuten, die man über viele, viele Jahre quasi immer mit involviert hat und die man auch nicht außen vor lässt.
Ja, und das ist eigentlich auch so dieses Zeichen für Herzblut einfach, ne? Also
ja, da bin ich ja das beste Beispiel. Man hätte sich natürlich nach 20 Jahren auch jemanden, ich muss dazu sagen, ich bin im Prinzip auch Quereinsteiger bei sowas gewesen. Klar, jetzt habe ich natürlich das 20 Jahre gemacht. Aber ich habe ja nun kein studierter Medien-, Video-, Filmemacher oder irgendwas. Aber man hat sich halt immer erinnert an Leute, die schon immer mal dabei waren und hat die halt immer versucht, irgendwie mit ins Boot zu holen. Ach, und du wohnst jetzt dabei in Hannover, was können wir denn? Vielleicht haben wir ja was für dich und so. Also dieses Herzliche und Familiäre und dass man sich auch kümmert und auch niemanden zurücklässt, wenn er es denn nicht von sich aus ausdrücklich möchte oder so, weil sich auch mal Lebensinhalte ändern. Das ist schon das, was für mich schon immer, also schon von Anfang an, auch als ich ja als externer Dienstleister quasi war, was ich schon immer am Rockhards geschätzt habe. Und ich bin auch nach 2005 nie wieder als Gast auf einem anderen Festival gewesen.
Das ist auch spannend, ne? Also das ist,
Ja, ich hab da wirklich so im Laufe der Jahre mein Herz dran verloren und das ist halt mein Festival. Und was du gesagt hast vor uns in der Einleitung, so dieses zu Hause, eine Woche zu Hause sein oder sowas. Das war für mich immer so. Selbst die Jahre, als ich als Gast, ich habe so ein kleines Ritual gehabt, man fährt da durch Badeborn durch und dann gibt es oben noch so einen Querweg, so da von Friedhofsmauer oder so weit, von der man aufs Gelände gucken kann. Und ich habe das so 15, 16, 17 immer so gemacht, dahin gefahren, aufgeregt, an der Stelle angehalten, in diesen Seitenweg rein, mich ans Auto gestellt, eine Zigarette geraucht, eine Träne abgedrückt, weil ich auf diesen Platz geguckt habe und gedacht habe, ich komme jetzt nach Hause. Also das ist wirklich so.
Ja, oder ich kriege direkt Gänsehaut. Also das hört man jetzt nicht. Aber ich habe tatsächlich Gänsehaut bekommen. Also weil das ist das Schöne, das sind diese tollen Momente im Leben einfach. Dieses so einen Platz zu haben, an den man sich, also wo man gerne zurückkommt und wo man sich so willkommen fühlt, wie man auch ist. Also.
Ja, und meine, dass ich das jetzt natürlich beruflich machen kann. Ich meine, klar, man musste eine Alterszahl von XY erreichen, sage ich jetzt mal. Ich habe auch jetzt nicht wirklich so einen linearen Lebenslauf, also gerade so aus beruflicher Sicht hinter mir, wie manche, die das so klassisch stofffrei von der Leber weg erzählen können. Bin schon immer viel im Hobby, im Musikbereich unterwegs gewesen, Musiker, Magazinherausgeber, auch mal ein bisschen Veranstalter um die Jahrtausendwende. Und mein ganzer Umkreis fragte mich immer so, ja, was verdient man denn da so? Und haben das halt auch nicht verstanden, wenn ich gesagt habe, nein, das tue ich aus anderen Gründen. Es ist halt Idealismus. Also ich bin ja auch in den 2000ern, ich habe mir ja Urlaub genommen von meinem Job, um beim Rockhards zu arbeiten. So, also das war ja tatsächlich so. Ich habe Urlaub eingereicht die Woche und dann bin ich halt eine Woche nach Osterode oder später nach Beilenstedt gefahren, um dort das zu machen, was man wirklich, wo man Spaß und Freude dran hat. Und dass sich das jetzt so ergibt, sag ich mal, dass man das jetzt auch wirklich zum Beruf, also die Berufung zum Beruf machen konnte, ist für mich persönlich jetzt natürlich ein doppelter Glücksfeier.
Absolut, ja. Aber sag mal, so über die Jahrzehnte, also es sind jetzt drei Jahrzehnte Rockhards, über drei Jahrzehnte, da passiert ja sehr viel und wir sprechen ja auch ständig davon, dass sich irgendwie, dass es eine neue Generation gibt. Verschiedene Generationen, die natürlich auch alle andere Ansprüche haben, andere Gewohnheiten, vielleicht auch andere Werte mitbringen. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie hat sich das Publikum geändert oder hat sich das überhaupt gar nicht geändert in Bezug auf Alter, Mentalität, Erwartungshaltung?
Das Publikum ist älter geworden, stelle ich fest. Was auch tatsächlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass wahrscheinlich, so genau weiß man es ja nicht, aber die Schnittmenge wird sehr groß sein, sehr, sehr viele Leute das Festival über die ganzen Jahre begleitet haben. Also es sind die gleichen Leute, nur sind die jetzt natürlich 20 Jahre oder 30 Jahre älter als damals. Und das merkt man schon. Und ich glaube auch, so einen kompletten Wandel des Publikums hat es bei uns auch nicht wirklich gegeben. Wenn man so sieht, so gerade jetzt der Kartenvorverkauf im letzten Jahr, da sind ja 90% aller Tickets sind ja an Bestandskunden weggegangen. Wir haben ja den Kartenvorverkauf erst für Leute geöffnet, die schon mal auf dem Festival waren und da schon mal Kunde bei uns waren. Und da gingen ja die ersten 20.000 Tickets gingen ja an Leute weg, die auf dem Rockharz gewesen sind schon. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, nicht so ein Festival, wo man immer mit einem rapiden Wandel des Publikums rechnen muss. Es gibt ja so bestimmte Festivals, was ja durchaus legitim ist. Da wandelt sich das Publikum, je nachdem, welche Bands gerade spielen oder in welcher Epoche das Festival stattfindet. So. Und dann merkt man halt so schon, wenn Electric Callboy auf dem Summer Breeze spielen, dass man dort in diesem Festival oder vielleicht auch Generation in dieser Phase, in diesen Jahren, wo das sozusagen so angesagt ist, das Publikum jetzt nicht komplett, aber schon auch ein anderes Publikum anzieht. Und ich habe den Eindruck, dass die Schnittmenge des Publikums beim Rockharz sehr, sehr konstant über all die Jahre gewesen ist. Und Gott sei Dank, es kommen natürlich auch immer Jüngere nach. Aber das fügt sich so irgendwie ins Bild. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen muss oder sagen kann, früher waren die Leute, war es eine ganz andere Klientel. Aber die werden halt auch herangeführt, so ein bisschen von den Älteren. Wahrscheinlich sind es dann sogar die Kinder, die man dann irgendwann mal mitgebracht hat. Die bringen dann wieder Leute aus ihrem Freundeskreis mit oder so. Aber es ist schon eine relativ konstante Zuschauerzusammensetzung, sage ich jetzt mal. Die ja auch nicht so auf einen bestimmten Musikstil zugeschnitten ist. Also zum Rockharz, glaube ich, auch fährt man auch hin, weil es das Rockharz ist und nicht, weil jetzt Band XY spielt. Weil ist ja anders. Also beim Partysnahen hat man ja ein komplettes Death- oder Black-Metal-Publikum. So. Und beim Rockharz hat man halt schon immer irgendwie ein gemischtes Publikum gehabt, weil ja neben Death- und Black-Metal-Bands, natürlich auch Power-Metal-Bands, Heavy-Metal-Bands, paar rockige Bands oder halt auch so Mittelalter- oder Fun-Bands so spielen. Und das war halt auch schon immer so. Also seit ich mich zurückerinnern kann, war die Mischung so, dass man immer irgendwie so eine Band dabei hatte, die mal ein bisschen in die spaßige Richtung oder in die Mittelalter-Richtung dabei war, aber auch immer extreme Metal-Bands. Das war so 2006, war irgendwie auch Vader oder sowas. Und Amon Amarth waren auch schon, 2007 oder so, waren auch schon Amon Amarth da. Also es gibt schon, es ist halt nicht so eine sehr spezifische, eingeengte Klientel und das macht sich, glaube ich, bemerkbar.
Das ist schön. Das fällt mir auch auf manchen Konzerten auf, sozusagen, dass man da wirklich sieht, dass sozusagen da der Nachwuchs auch mitgebracht wird. Also, dass da auch mehrere Generationen einer Familie auf dem Konzert sind. Also, und sowas finde ich schön, wenn das so ein Familienerlebnis auch wird. Also nochmal im engeren Sinne auch so ein Familienerlebnis wird. Das ist super schön.
Ich würde jetzt vielleicht mit meinen Eltern auf ein Festival fahren, nur gerne, aber man beobachtet das so, ja. Und es sind natürlich auch Leute, die neu dazukommen, aber es wird natürlich ein bisschen schwer, wenn man so schnell ausverkauft gewesen ist wie im letzten Jahr. Ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Man darf sich ja auch der neuen Klientel irgendwie nicht verschließen oder so. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, du hast ja gesagt, sowas hat sich so in den Ansprüchen geändert. Also das Verhalten der Festivalgäste hat sich definitiv verändert. Zum einen kann natürlich auch mit einem Älterwerden zusammenhängen, aber die Gäste wollen schon ein bisschen mehr Komfort. Also so einfach nur mit Pritsche oder mit Schlafsack und mit einem Zelt. Die Klientel gibt es immer noch, aber viele und nicht nur Ältere, sondern auch Junge, die schlafen denn zumindest im Auto, haben so ein Minivan oder viele, die in die Unterkünfte rund um Beinstedt sind ausgebucht, rund ums Rockharz. Viele möchten halt auch mal ihre Ferienwohnung und irgendwo zum Duschen und im Federbett liegen oder so. Also ich glaube schon, dass da die Ansprüche ein bisschen gestiegen sind. Und natürlich auch, was man gar nicht miteinander vergleichen kann, sind so die Anforderungen an sanitäre Sachen. Also wenn man sich so überlegt, wie ist man denn 2005 oder 2000 zum Festival gefahren? Also ich war jung, aber ich habe in Wacken nicht ein einziges Mal geduscht, als ich da zur Jahrtausendwende in Wacken war. Das habe ich auch nicht gebraucht in dem Sinne. Und dann es haben auch die Ravioli gemacht, auch wenn es die 5 Tage am Stück aus der Dose gab. Und diese Ansprüche sind, die sind schon gestiegen. Also so, ich glaube nicht mehr, dass es viele Leute gibt, die sich vors Zelt setzen und jeden 5 Tage lang 5-Minuten-Terrine essen, so wie wir das früher vielleicht gemacht haben. Und auch so Dixi-Klo, da rümpft man schon die Nase, weil man ist es schon gewohnt, dass man vielleicht eine Spültoilette hat oder das. Also so, das ist natürlich schon gestiegen. Also der Qualitätsanspruch, der ist auf jeden Fall höher. Und ich glaube auch, der Anspruch an musikalische Unterhaltung ist auch höher. Wir kriegen regelmäßig nach dem Festival, ja, warum wir diese Band da so leise abgemischt haben und da war dies und da war jenes. Ich kann dir sagen, wir haben 2 technisch komplett identisch ausgestattete Bühnen und die komplette Technik ist für jede Band von der ersten bis zur letzten Band gleich nutzbar. Ja, es gibt Veranstaltungen, da haben die Opener-Bands nur ein Viertel der Bühne und dann sagt auch der Veranstalter oder der Headliner, die kriegen auch nur die Hälfte vom Sound. Auch bei uns ist es tatsächlich so, identisch von der ersten bis zur letzten Band und das auf beiden Bühnen. Und es ist halt ein Open Air und da weht halt auch Wind. Und wenn dann halt irgendwie mal, man muss das gar nicht als Wind wahrnehmen oder so, aber wenn man halt den Eindruck hat, plötzlich wird's leise oder sowas, dann liegt das nicht daran, dass wir da irgendwas leise machen. So, und ich glaube, das hätte früher niemanden interessiert.
Das stimmt.
Also hätte man gesagt, oh, die Band gespielt, war cool. So, ich habe auf der Wiese mit meinem Bier gesessen und alt war schick. Und da ist auch ein bisschen so, dass der Anspruch, sage ich jetzt mal, gestiegen, dass man halt auch den Anspruch hat. Man möchte auch von der Band, die um 14 Uhr spielt, weil es vielleicht die explizite Lieblingsband ist, die möchte man halt auch voll genießen. Das kriegt man halt bei uns theoretisch.
Ja, na das ist immer wieder so, es ist erstaunlich. Also es muss ja nicht mal Wind sein, es sind ja auch Luftwiderstände, also sozusagen wie Feuchtigkeit oder auch nicht. Also das hängt ja alles mit dem Klang zusammen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was alles so einen Klang beeinflussen kann. Aber es ist spannend, ja. Wenn ihr aber jetzt so, also ne, zum Beispiel das mit dem Sound, das hat man jetzt gerade, aber es gibt sicherlich auch in der Festivalgeschichte größere Lernmomente oder beziehungsweise da habt ihr ja nichts gelernt, da lernt dann eher der die Mail schreibt. Was denkst du so rückblickend, was sind die größten Learnings der letzten Jahre? Was hat euch als Team zum Beispiel vorangebracht oder nachhaltig verändert?
Man muss... Das ist gut, eine gute Frage. Also man muss dazu sagen, dass es ja dieses Veranstalterteam in der Form und Konstellation, wie es jetzt ist, noch gar nicht so lange gibt. Diese ganze Festivalorganisation lag ja bis vor wenigen Jahren im Grunde auf dem Rücken von 2 Leuten. So, das waren halt Dani und Buddy, die das im Prinzip gemacht haben. Am Anfang, weil halt 2 Leute gereicht haben. Und dann ist halt, dann ist das Festival vorbei, dann muss man das nächste Festival vorbereiten und man merkt irgendwie gar nicht, dass die Arbeit immer mehr wird, weil je mehr Leute kommen, also 1000 Leute mehr, machen halt auch viel mehr Vorbereitung und Arbeit generell. Aber man hat auch gar nicht die Zeit zu sagen, wir müssen jetzt noch jemanden anlernen, sage ich jetzt mal so irgendwie, weil wie will man den ranführen? Man ist ja schon dabei in den Vorbereitungen für das nachfolgende Festival. Und so ist das quasi über die Jahre immer größer geworden und die Verantwortung lag halt nach wie vor nur auf diesen 2 Hauptpersonen. Dann war dann auch mal jemand für die Buchhaltung oder dann war auch mal jemand dabei, der die Architekt, der die Planung gemacht hat und sowas, die Platzplanung. Aber so richtig, dass man innehalten konnte und sagen konnte, puh, so geht's eigentlich nicht weiter. Wir müssen das hier ein bisschen verteilen. Kam durch Corona. Also so scheiße wie Corona gewesen ist, auch gerade für einen Veranstalter und für jemanden, der auf eine Veranstaltung immer angewiesen ist. Dieser Break hat eigentlich dahingehend was Gutes gehabt, weil auch mal die beiden Hauptverantwortlichen mal unfreiwillig, und das hat sich garantiert nicht gut angefühlt, weil da hängen ja auch ihre Existenzen dran. Aber es wurde halt mal auf die Bremse getreten von außerhalb. Und dann hat man halt mal gemerkt so, puh, also eigentlich laufen wir mit unserer persönlichen Belastungsgrenze oder mit unserer Verantwortung seit paar Jahren eigentlich am Limit. Es wäre eigentlich notwendig, dies und jenes auf ein bisschen breitere Füße zu stellen. Und dann hat man sich so zum ersten Mal so aktiv darum bemüht, quasi für die Zukunft die Struktur zu überdenken, Leute fest einzustellen, mit Aufgaben zu betrauen, damit bei die Hauptveranstalter diese Aufgaben in dieser Woche nicht machen müssen. Oder so, also bringt ja nichts, du machst dann ein schönes Festival und am Ende kriegst du auf allen Vieren nach Hause. Da ist ja niemandem mitgeholfen. Und deswegen hat sich so eigentlich zuerst so nach Corona, um die Corona-Zeit, so ein Team herausgebildet, wo dann halt gesagt wird, also wir bräuchten jemand, der dies und das abnimmt. Und dann hat man sich halt so nach und nach Leute zusammengeholt und so ein Team in der Größe, wie es jetzt ist, überhaupt erst zusammengestellt. Und das gibt's jetzt, also wir waren in der Konstellation, also nahezu unverändert in der Konstellation, so 2023 das erste Mal auf dem Platz. So. Waren nicht alles neue Leute, weil wie ich schon gesagt habe, es sind immer Leute eingebunden worden. So. Der hat doch immer den Bierstand gemacht und der hat doch immer die Catering-Crews mehr oder weniger geleitet. Dann kann der ja die Gastro. Also dann fragt man mal den oder halt so wie mich, den man halt auch über Jahre kannte und dann wusste, auch für meine Labels, für die Promo-Arbeit und sowas, kann man vielleicht ein bisschen für Kommunikation, Marketing und Videoproduktion mit ins Boot holen oder die Pressebetreuung oder sowas. Und so hat man sich halt aus verschiedenen, aus dem Repertoire von Leuten sozusagen so 2-3 Leute dazugeholt, so immer so ein bisschen aufgestockt und ja, und jetzt gibt's dieses Team jetzt so, also seit 2-3 Jahren gibt's das so in der Form. Vorher waren das nicht mehr als, also die 2 Hauptverantwortlichen und dann vielleicht noch 3, die noch mit eingebunden sind oder eingebunden waren. Ja, und das große Learning war natürlich die Einsicht, zu sehen, dass man das ein bisschen auf breitere Füße stellen muss, auch um professioneller zu agieren, um sich auch um mehr Bereiche zu kümmern, die vielleicht liegen geblieben sind. Also das ist schon mal ein sehr, sehr großes Learning, glaube ich, gewesen. Nicht ganz unriskant, weil man gibt ja auch Sachen ab, wo man ja eigentlich immer gewohnt ist, ein Auge drauf zu haben. Also hängt sehr viel mit Vertrauen zusammen, dass man muss auch loslassen. Ne? Das sage ich jetzt mal so rein persönlich. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt, ich war ja früher auch mal selbstständig, ob ich ad hoc bestimmte Bereiche einfach jemanden anderen gegeben hätte, weil das ist ja letztendlich, ist es ja noch deine Existenz und du musst ja auch gucken, was macht derjenige da. Mhm. So. Aber das hat halt sehr gut funktioniert und dieses Team hat sich sehr gut rauskristallisiert und wir sind quasi jedes Jahr haben wir gelernt, dass Sachen, so wie wir sie machen, funktionieren. Und wir haben natürlich auch gelernt, wo man Sachen so in unseren Abläufen noch optimieren kann, dass wir so zusammenfinden und sowas. Und wir sind mittlerweile, glaube ich, ein sehr, sehr eingeschworenes und großartiges Team.
Das ist schön. Du hast gleich mehrere Sachen angesprochen, die ich jetzt nochmal versuche, ein bisschen genauer nachzufragen. Zunächst hast du sozusagen auch die Corona-Pandemie adressiert. Mich würde in dem Zusammenhang auch interessieren, sozusagen, wie spürt ihr die Nachwirkungen von Corona? Also zum Beispiel Fachkräftemangel. Fachkräfte in der Live-Branche, in der Musikindustrie ist eh ein ganz großes Thema. Wie wirkt sich das bei euch aus?
Lässt sich schwer sagen, weil zum einen Fall haben wir ja quasi Fachkräfte angestellt. Da kann man jetzt nicht zeitgleich sagen, dass man da Mangel hat, aber wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen, also bei uns selber so nicht. Ja, man hat gemerkt, während Corona haben viele externe Dienstleister umgesattelt. Also man musste halt 2022 beim ersten Mal nach Corona, oh, man hat gar keine Bühnenleute mehr, weil die natürlich nicht 2 Jahre zu Hause sitzen und darauf warten, dass sie irgendwo eine Bühne aufbauen können. Das Problem war da, aber es war jetzt nicht so, dass es sich nicht lösen ließ oder so. Und auch so, also Servicekräfte im Veranstaltungsbereich, die ja aber bei uns ja nur in Anführungszeichen seid, ja quasi in diesen 1-2 Wochen arbeiten, wo wir tatsächlich auf dem Platz sind. Das war bestimmt ein bisschen schwieriger, das zusammenzustellen, vor allem, weil man ja nicht lange vorher wusste, ob stattfinden kann oder nicht. Also es fing ja im Februar 22. Es gibt halt so einen letzten Moment, an dem man den Stecker ziehen muss. Aber wir haben ja auch bis zum letzten Moment gewartet, kann es stattfinden, kann es nicht stattfinden. Wenn dann irgendwie im Februar absehbar ist, dass es stattfinden kann, dann ist die Zeit vom Februar bis Juli verdammt kurz. Und das war wahrscheinlich noch das größere Problem, dass man viel, viel weniger Vorbereitungszeit hatte. So, und dass denn natürlich noch welche umgesattelt sind, ja, auch. Sponsoren hat man natürlich auch Probleme gehabt, weil die auch ad hoc nicht mehr da waren oder nicht mehr dazugeben konnten oder nicht mehr ihre Dienstleistung bieten konnten. Und dann ging ja auch alles plötzlich wieder los. Und dann gab es das nächste Problem, dass sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig und viel stattgefunden haben. Und die Leute, die es gab, uns dann auch absagen mussten. Also es sind so, ich sag mal, so ganz banale Sachen, so wie bestimmte Anbieter, die Stände bei uns haben, die denen gesagt haben, nee, da bin ich jetzt schon, jetzt bin ich da anderweitig verplant. Weil es natürlich für uns ja auch zum einen ja eine Dienstleistung für unsere Gäste ist, dass denen wir da was Attraktives anbieten. Zum anderen sind ja auch eine Einnahmequelle für uns. Und das war auch so ein bisschen ein Problem, aber so die großen Nachteile nach der Corona-Pandemie sind denn bei uns im Nachhinein nicht mehr so hängen geblieben. Also außer natürlich die Angst, wie kommt man wieder vom Start? Also gelingt es? Man hat ja auch gesehen, wie viele die Segel gestrichen haben in der Zeit. Auch mittelgroße Festivals oder Veranstalter. Und die Sorge war natürlich definitiv da. Wie kommt diese erste Veranstaltung 2022 wieder an nach 2 Jahren Pause? Ich glaube, da waren alle angespannt bis zur letzten Minute und das war ja glücklicherweise auch im Vorfeld schon ausverkauft und dann lief es auch sehr, sehr erfolgreich. Also von der Stimmung erfolgreich meine ich jetzt natürlich immer, wie man es halt wahrnimmt vom Gefühl oder so. Also manch einer geht ja da eher wirtschaftlich ran. Ich rede jetzt wirklich so vom, es war wirklich ein gutes Festival und dann sind so die paar Lasten und so abgefallen, dass man irgendwie auch weiter agieren kann. Das ist so. Das. Ansonsten war das mit dem nach Corona wehen nicht so extrem spürbar.
Also so nach Corona bei den ersten Veranstaltungen, die wir da waren, da hatte man so das Gefühl, die Leute haben unglaublich viel Bock, endlich wieder rauszugehen, abzugehen.
Das war auch wirklich ein sehr, sehr dankbares Publikum in dem Jahr, weil wirklich die Last ist von allen abgefallen. Von Dienstleistern, von Musikern, von Gästen. Das hat man schon gespürt. Und das hat natürlich auch so einen Impuls gegeben, irgendwie, nachdem man da 2 Jahre lang gehofft und gebangt hat, irgendwie, dass es natürlich auch Sinn macht, weiterzumachen sozusagen. Und dass es halt auch richtig war, durchgehalten zu haben. Also man hätte ja auch zusammenstreichen können während der Corona-Pandemie und sagen können, geht halt so nicht. Aber man hat ja doch die ganze Zeit irgendwie durchgehalten und dann noch eine Förderung beantragt und wie das halt so ist, um irgendwie noch 2-3 Angestellte mit durchzuschleifen. Und das hat sich dann in dem Moment, da hat man dann gesagt, wir haben es richtig gemacht.
Aber du hast gesagt sozusagen, quasi während noch das Vorjahres- oder das Festival in diesem Jahr läuft, denkt man ja schon an das nächste Jahr, plant man ja schon das nächste Jahr. Wie lange plant man eigentlich an so einem Festival wie dem Rockharz?
Die ganze Zeit. also es ist, es kommt darauf an, in welchen Bereichen. Also zum Beispiel im Booking-Bereich läuft die Planung für 2026 ja schon seit Februar. Man sieht es ja, man kommt ja bei der Infield-Öffnung auf dem Platz und dann stehen da die ersten 10 Band fürs nächste Jahr und die kommen ja nicht aus und die schütteln sich ja nicht aus dem Ärmel. Das, also Booking fängt quasi übergreifend an, aber wir selber, wir gehen 1,5-2 Wochen nach Festivalende vom Platz. Wenn wir vom Platz gehen, haben wir meistens schon Rachen im Kopf, weil wir ja noch ganz, ganz frisch wissen, wo hat was geklemmt, wo kann man was besser machen, wo macht man einfach was anders, ohne Wertung, ob besser oder nicht. Man nimmt da ganz viel Impressionen mit und dann nutzt man aber noch die Zeit, um vielleicht im Juli oder August oder so nochmal durchzuatmen. Dann kann auch mal jeder mal nochmal eine Woche in Urlaub fahren. Und aller spätestens am 1. September trifft sich das Büro quasi wieder vollzählig und dann wird nochmal resümiert und also gibt es ein großes Resümee-Meeting sozusagen. Und aus diesem Meeting ergeben sich schon die ganzen To-Dos, die dann quasi. Das Meeting ist vorbei und am nächsten Tag geht es dann los mit den To-Dos, die man schon aus dem letzten Jahr mitgenommen hat. Und das schließt sich nahtlos an die Sachen, die sowieso schon fürs nächste Jahr, denn schon ab Oktober, November vorbereitet werden müssen. Also wir arbeiten das ganze Jahr.
Ja. Das sind ja Sachen, die sozusagen so Außenstehende meistens gar nicht mitbekommen, ne? Was das eigentlich bedeutet.
Yeah. Ich habe auch tatsächlich Leute so in meinem näheren Umfeld, die dann irgendwie, als ich meinte, so, nee, da bin ich in Goslar im Büro, ich kann nächste Woche nicht da Dienstagabend in die Kneipe mit dir gehen. So, was machst denn du in Goslar? Sag mal, ich arbeite doch beim Rockhart. Also der Büro ist in Goslar, muss ich dazu sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen. Und dann gucken mich ganz erschrocken an und sagen, ja, ich weiß, aber du machst das ganze Jahr? Also es ist wirklich so, selbst Leute so im direkten Umfeld sind jetzt immer ganz erschrocken, dass das tatsächlich was ist, was auch 8-9 Leute da im Büro ein ganzes Jahr beschäftigen kann. Und das hängt ja wirklich sehr, sehr viel mit dran. Also das geht ja schon damit los, dass vielleicht nach dem Festival bestimmte Verträge auslaufen. Sei das mit Zulieferern, sei das mit Getränkelieferanten, sei das mit Dienstleistern oder mit Leuten, die ihre Fläche da zur Verfügung stellen. Dann fängt man an, da muss man halt schon mal anfangen, sich mit denen zu treffen. Da ist noch Zeit für viele größere Treffen und Meetings und gucken, kann man im nächsten Jahr wieder zusammenarbeiten. Wenn nicht, muss man sich informieren, wo man Alternativen herkriegt. Dann fragt man bei anderen Produzenten, Lieferanten, Herstellern an. Die planen ja alle zum Jahresende ihr Budget aus fürs kommende Jahr. Also da ist man schon mit dabei und so spätestens ab, sag mal so ab, März, Ende März, da wird es dann auch ganz massiv mit den ganz konkreten und direkten Vorbereitungen. Also da werden tatsächlich ganz gezielt für das Festival die Becher geordert, die Druckdaten dafür gemacht, der Merch dafür gemacht, da werden die Bühnen, Banner, Plakate, alles, was da irgendwie mit dem Aufbau schon zusammenhängt, geordert, was kommt da drauf, wer muss das liefern, was ist kaputt gegangen, was muss man reparieren, also da geht es dann ganz konkret, also spätestens ab Ende März, dann läuft auch der Puls schon wieder auf Volllast, so. Also ist nicht so, dass man sich vorher irgendwie langweilt, aber da hat man halt sehr, sehr viel strukturelles, organisatorisches und sowas zu tun. Also wir haben ja diesen Jahr unser Anreisekonzept umgestellt, nach den letzten 2 Jahren, und da war für uns der Oktober, November, September genauso arbeitsreich wie sonst auch, weil wir wirklich alles auf den Prüfstand gestellt haben. Jetzt fängt damit an, dass wir dort Wege abgefahren sind mit verschiedenen Fahrzeugen, verschiedenen Fahrzeuggrößen, verschiedene Strecken. Da ist noch ein Weg, wem gehört der? Ist der befahrbar? Wo muss man eine Genehmigung erteilen? Kann man dort vielleicht Leute langleiten? Nee, kann man nicht. trifft man sich mit Behörden? Die ja auch alle gesehen haben, dass es vielleicht nicht so entspannt war für Anwohner und Umliegende in der ganzen Region, sag mal. Dann macht man sich Gedanken, Ideen, dann stellt man die den Behörden vor, dann kriegt man von den Behörden signalisiert, ja, wir wären durchaus bereit. Und dann fängt man es an auszuarbeiten. Und dann, ja, und dann zeigt man das 5-6 Leuten so im Umkreis und die sagen dann, ja, aber was ist, wenn da das und das ist? Okay, dafür auch. Ja, aber da ist eine Kreuzung, da schneiden sich doch die von da kommen mit denen, die von da kommen, dann staut sich's ja wieder. Ja, okay, machen wir nochmal von neu. Und wir haben jetzt wirklich uns so viel Mühe gegeben, das kann ich ja schon verraten, weil in den nächsten 1-2 Wochen werden ja auch die Anreiserouten verschickt, sozusagen an unsere Gäste. Wir haben jetzt tatsächlich ein Konzept erarbeitet, wo jedes Campingareal an den zwei Hauptanreisetagen, Dienstag, Mittwoch, eine andere Route fährt, die sich nicht kreuzt, behakt oder so. Also wo man A quasi den, diese 10.000 Menschen, die da vielleicht innerhalb von 12 Stunden da anreisen, so aufteilt, dass es A, sie nicht alle durch Badeboren fahren, sondern alle, die auf den normalen Campingplatz fahren, fahren so rum außenrum. Alle, die auf den Caravanplatz fahren, fahren unten rum außenrum und die teilweise schon von der Autobahn. Und wir haben Erlaubnis und von Autobahnpolizei und von Eif, wir werden auch erstmalig richtig öffentlich und offizielle Verkehrsschilder ausstellen dürfen, die dann halt so 2x3 Meter neben der Straße hängen, wo die einzelnen Campgrounds quasi ausgeschildert sind. Mit einer Sperrung, dass dort halt keine PKWs, sondern halt nur Karawane und all sowas. Also das ist ein Riesending und wir sind sehr guter Dinge, dass das funktioniert. Müssen natürlich auch noch alle mitmachen. Weil wenn die Leute jetzt so sagen, ich bin schon immer so gefahren. oder mein Navi sagt, ich muss aber hier lang. Dann nützt das beste Konzept nichts. Aber wir appellieren auch nochmal vorher an die Leute, sich das Navi auszuschalten, spätestens wenn sie von der Autobahn runter sind und den Schildern zu folgen oder dieser Route, diese Idealfall ja schon vorher zugeschickt, also gerade die reservierten Flächen, die hat Ding ja alle eine Route schon zugeschickt, sich wirklich daran zu halten, weil sie denn am reibungslosen auf die Straße kommen. Mhm. Oh. Das war im letzten Jahr sehr, sehr arbeitsintensiv.
Ja, das glaube ich gern. Wie ist das? Du hast jetzt schon die verschiedenen Camps angesprochen und du hast auch gemeint sozusagen, wenn ihr dann ein oder zwei Wochen später vom Platz wieder runter seid, wie ist das? Wann fangt ihr eigentlich an mit Aufbau und was bedeutet das eigentlich?
Wir fahren, also das, es bringt ja wenig, so ein Büro so irgendwie zu splitten und die Leute irgendwie die eine Hälfte da, die andere Hälfte da arbeiten zu lassen, und deswegen zieht das komplette Büro Mitte Juni nach Ballenstedt auf dem Platz.
Also 3 Wochen vorher ungefähr. So.
Ja, 2,5, 3 Wochen vorher, genau. Dann wird dort, also wir parken auch wirklich, also es lohnt sich auch nicht in der Abwesenheit im Büro in Goslar vorbeizufahren, weil man da vielleicht irgendwas abstauben könnte, weil das Büro wird komplett ausgeräumt. Vom Bürostuhl bis zum Schreibtisch, bis zum Drucker, bis zur TK-Anlage, bis zum letzten Telefon, was da drin ist. Das wird alles eingeräumt und wird in Ballenstedt komplett aufgebaut. Dann haben wir quasi unsere ganze Büroeinrichtung ab Mitte Juni in Ballenstedt. Und dann geht's damit los. Dann kommt als allererstes, die streiten sich immer, wer ist die Elektriker oder die Rohrleger? Also entweder Gas, Wasser. Also einer von beiden ist auf jeden Fall als erstes. Ich glaube, die Elektriker beanspruchen für sich, dass sie die Ersten sind, die da auf dem Platz. Und dann werden die ersten kleinen Gräben geschaufelt. Wir buddeln ja Rohre und Kabel und wisst der Geier was da alles ein. Das ist ja nicht fest verlegt. Und müssen ja quasi die Infrastruktur für eine Kleinstadt dort aufbauen. Und die müssen wir am Ende auch wieder abbauen. Also wir baggern große Löcher, dann kommen die Blasen rein für die Abwasserentsorgung. Gibt ja keinen Abwasseranschluss in dem Sinne, es wird ja alles in Blasen gesammelt. Dann werden Kabelschächte gezogen, wo Strom hin muss, bis in die hinterste Ecke da vom Campingplatz. Dann kommt dann halt irgendwann dann kommen Gerüstbauer, dann werden die ersten Pagoden aufgebaut, dann kommen die ganzen Lieferanten, dann kommen die Getränke, dann kommt viele Sachen, dann kommt das Merchandise, dann kommt die Bühne, die kommt gar nicht so lange vorher. Also die kommt, glaube ich, Donnerstag vor dem Festival, kommen die Bühnenteile. Dann, ja, also es ist irgendwie so, wenn man da anfängt Mitte Juni, dann geistern da 20 Leute rum. Und das wird von Tag zu Tag mehr. Jeden Tag kommt ein Gewerk mit 2, 3 Handwerkern mehr. Dann kommt 4, 3 Tage später das nächste. Dann kommt dann schon mal die Feuerwehr und dann kommt schon mal dies und jenes. Und das geht dann so exponentiell auseinander, und an dem Tag und am Anreisetag am Dienstag sind dann plötzlich 400 Leute, die da hinten arbeiten und zu tun haben.
Wahnsinn.
Und das nimmt rapide zu sozusagen. Am Anfang ist es auch ganz gemütlich. Da sind wir noch mehr oder weniger unter uns, aber das ist auch bloß die ersten Tage.
Spannend. Meine nächste Frage sozusagen zum Gelände wäre, Ihr habt ja diese, du hast ja schon gesagt, ihr habt eine Campground für Caravan, ihr habt einen normalen Campground, aber ihr habt, glaube ich, auch einen Special Needs Bereich, oder?
Genau, also das, also wenn du auf unseren Inklusionscamp ansprichst, das ist quasi dieser Special Needs Bereich, den haben wir, wir hatten schon immer so einen abgetrennten Bereich, da hatten wir auch schon früh Spültoiletten, selbst als auf den Spültoiletten auf dem Campground noch die totale Ausnahme waren und es auch niemand erwartet hat. Da gab es da schon Duschen und Spültoiletten. Man sagt dann immer so, wenn man halt so an Leute mit Behinderung denkt, dann hat man ja immer diesen klassischen Rollstuhlfahrer vor Augen. Und das war natürlich auch das, worauf wir am Anfang das abgestimmt haben. Und dann hat man aber sehr, sehr schnell gemerkt, wenn man sich mit den Leuten unterhält, dass es ja doch sehr, sehr viel mehr gibt und dass der klassische Rollstuhlfahrer am Ende bloß ein Bruchteil von dem ist, was es an Menschen gibt, die Veranstaltungen vielleicht nicht besuchen können, weil sie Bedürfnisse haben, die auf Veranstaltungen mal nicht erfüllt werden können. Und da haben wir halt gesagt, allein dieser Satz, der bereitet, da grauen sich mir die Zehennägel hoch. Die können da nicht hin, weil sie Ansprüche, warum? Also, warum kann man die nicht erfüllen? So, und dann haben wir uns dann quasi ein bisschen tiefer in die Materie gedacht, hatten denn das große Glück, dass der Björn, der jetzt quasi unser Barriere-Scout und Inklusionsbeauftragter ist, der sitzt seit 10 Jahren im Rollstuhl und war lange Jahre als Festivalfotograf unterwegs. Der hat auch dieses Rollstuhlfahrer-Camp, was es damals ja quasi nur gewesen ist, auch gerne angenommen und hat dann auch ein Feedback zurückgeschrieben und gesagt, es ist total super und ihr habt da dies und ihr habt da jenes, aber man könnte vielleicht auch. Und da haben wir gesagt, ja, komm doch mal zu unserem Gästebeirat, wenn du 2, 3 Ideen hast. Ja, und dann kam der in den Gästebeirat und hatte natürlich Ideen, weil wenn man mit Leuten spricht, die betroffen sind, ploppen halt Sachen auf, an die denkt man halt nicht als Nicht-Betroffener. Ja, und aus dieser Konstellation, auch diesem Gästebeirat mit Björn seinem Input, da ist dieses Camp entstanden, so wie es da heute ist oder wie es seit 23 so zum ersten Mal in der Größe gewesen ist. Und das geht halt wirklich, also es geht los. Das ist für viele sind schon die Krönung. Wir haben halt von der Lebenshilfe Braunschweig ein 24-Stunden-Service-Team, Pflegeteam vor Ort. Das sind halt ausgebildete Pflegekräfte, die können alles von leichter Pflege, Behandlungspflege bis hin zu Intensivpflege. Intensivkranken, Pflegeschwester, alles, also zwischen 25 und 35 Leuten waren das, 23 und 24, und die sind dort vor Ort und bringen, haben natürlich auch sehr, sehr viel Know-how und sehr, sehr viel Input, an was man nicht noch alles schrauben, optimieren und anbieten kann, um vielleicht einer weiteren Gruppe von Menschen zu ermöglichen, an so einem Festival teilzunehmen. Das ist halt dahingehend wirklich so, es ist explodiert, weil der Bedarf tatsächlich so groß ist, wie wir können es nicht sagen, wie wir nicht gedacht hätten. Uns war schon klar, dass der Bedarf da ist, aber uns war vielleicht nicht ganz klar, dass er auch tatsächlich so angenommen wird. Also klar, man weiß, es gibt Menschen, denen fällt es schwer, so Möglichkeiten wahrzunehmen. Wenn wir sowas anbieten, kostet ja auch alles Geld. Und das ist natürlich gerade so Pflege und Equipment, das ist ja, nehmen das denn die Leute auch an? So, es geht nicht darum, wir verkaufen da ja keine Dienstleistung. Wir geben ja das Geld aus, weil wir wollen, dass Leute kommen. Und wäre natürlich schade, wenn die Leute nicht annehmen würden. 2024 oder 2023 mussten wir Leute im Inklusionscamp wegschicken, weil wir voll waren.
Okay, krass.
Wir haben das halt veröffentlicht und gesagt, wir bieten da dieses und jenes an. Und es waren so viele Leute da. Also die haben die natürlich nicht nach Hause geschickt. Wir haben die natürlich dann in der Nähe untergebracht, haben wir noch von den, also angrenzende Bereiche, dass die natürlich schon das alles in Anspruch nehmen konnten. Aber die Nachfrage war so groß, dass wir dann das Camp verdoppelt haben im Vergleich von 23 zu 24 haben wir es doppelt so groß gemacht. Und man glaubt gar nicht, welche banalen Sachen, alleine, dass wir da mein Gott, wie heißt das, die so Hilfsmittelverleih, mobilen Hilfsmittelverleih und Reparaturservice, Sanitätshaus,
ja.
Genau. Mobiles Sanitätshaus vor Ort haben, wie viele Leute da gesagt haben, Ja, wenn ich ehrlich bin, ich wäre schon gerne gekommen und normalerweise passiert sowas das ganze Jahr nicht. Aber was ist denn ausgerechnet da, dieses oder jenes Teil kaputt geht, was ich brauche? Dann müsste ich meinen Festivalbesuch abbrechen. So. Und dann sagt man vielleicht, ja, wie oft passiert das? Ah, das geht eben am Jahr vielleicht kaputt, aber was ist, wenn es ausgerechnet da? Und alleine, dass wir dieses mobile Sanitätshaus da vor Ort hatten, hat Leuten einfach die Angst genommen zu kommen, weil ja irgendwas an ihrem Equipment kaputt gehen könnte. So. Und ja, mittlerweile ist es halt so, dass wir sehr, 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 sehr viele Sachen da anbieten in diesem Jahr. Wir haben jetzt einen Dialyse-Shuttle in diesem Jahr. Also wenn jemand Dialysepatient ist, kann der in diesem Jahr mit der Dialysezentrum Harz in Quedlinburg einen Termin vereinbaren. Wir fahren ihm vom Campingplatz zur Dialysepraxis und wieder zurück. So, das haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. So. Gefahren hätten wir die früher auch schon, aber wir haben jetzt mit der Dialysepraxis tatsächlich einen Partner,
Ja.
der sagt, ja, könnt uns hier angeben, die können sich hier bei uns melden. Das ist halt quasi eine feste Praxis, die da vor Ort ist. So eine Sachen, da muss man auch erstmal drauf kommen. So. Ja, oder dass wir jetzt wirklich seit letztem Jahr einen Pflegecontainer mit einer Duschliege und Deckenlifter, dass man quasi jemanden, der wirklich schwerst behindert ist, den man alleine vielleicht nicht heben kann für eine Körperpflege oder sowas, dass man den dort mit einem Deckenlifter aus der Duschliege heben kann, ohne dass dann irgendwie 4 Leute den anheben müssen, sondern dass halt auch eine Krankenschwester den mit diesem Deckenlifter bewegen kann, der zu seinem Rollstuhl kommt und sich dann halt auch mal noch Verbände angucken kann. Also nur weil jemand irgendwo eine Treppe nicht hochkommt, kann es ja nicht sein, dass jemand eine Veranstaltung nicht besuchen darf. Also das ist eigentlich ein Unding. So. Da wird halt, zum Glück wird schon viel getan, aber von dem, was man machen kann, wenn es nicht halt auch entsprechend teuer wäre, also von den Möglichkeiten gibt es garantiert noch Potenzial und das bei wahrscheinlich jeder Veranstaltung, die man so kennt.
Auch das ist
Und wir wollen dann auch vorangehen so ein bisschen und Leute Sachen halt wirklich anbieten und sagen, kommt auf unser Festival, wenn ihr nicht sicher seid, sprecht Björn, erklärt, was ihr habt. Und selbst wenn wir für ein individuelles Problem jetzt irgendwie noch gar keine Lösung haben, vielleicht ergibt sich das im Gespräch und er kann dann trotzdem kommen. Im nächsten Jahr nehmen wir das Fest mit auf. Also so ist das quasi auch gewachsen.
Nee, das ist super schön. Also auch wie du das gesagt hast, dass es einen Gästerat gibt. Also ist das, also höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal bei einem größeren Festival, dass es sowas gibt. Aber das ist ja nicht gang und gäbe, dass es so einen Gästerat gibt bei Festivals.
Das weiß ich nicht. Also die Frage hat der Jan Heger von Metal.de, der hat uns das auch schon gefragt, ob es das bei anderen gibt. Er hat gesagt, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht auch andere Festivals schön organisiert.
Ich weiß es sicher von drei Festivals, dass die sowas nicht haben.
Also bei uns gibt es auf jeden Fall sowas. Da geht es aber jetzt nicht nur um Inklusion, da geht es generell um alles, was man auf so einem Festival feedbackmäßig braucht und feedbackmäßig umsetzen möchte, weil bei 20.000 oder 25.000 Leuten hast du dein Auge und dein Ohr nicht an allem und bekommst auch nicht von allen Problemen was mit. Und deswegen haben wir halt eine Plattform gesucht, um mit Gästen im regelmäßigen Austausch zu stehen und veranstalten. Immer so Anfang des Jahres laden wir halt wild irgendwelche Gäste ein und dann hören wir uns an, was die vom Festival berichten. Und dann gibt es meistens, und das war total scheiße, und das war total scheiße, und das war aber auch gut. Und dann hören wir uns halt alles an. Und dann legen wir auch sehr transparent nahe, warum manche Sachen so sind, welche Sachen man anders machen kann, welche Sachen vielleicht nicht anders gehen. Ja, und dann fragen wir halt die auch, ob sie dazu Ideen haben. Und dann nehmen wir das auf und dann gucken, ob wir das umsetzen. Und so ist ja das Inklusionscamp quasi auch entstanden. Das war gut, aber man könnte hier und da noch, na, dann machen wir das im nächsten Jahr. Oder wenn jemand sagt, das war totaler Blödsinn, das könnt ihr euch knicken, dann denken wir auch drüber nach und sagen, okay, dann gibt es halt keine Wasserrutschbahn nächstes Jahr.
Schade. Okay.
Ja.
Spannend. Wir reden jetzt schon ganz schön lange. Lass uns mal noch auf das diesjährige Rock Harz schauen. Auf was freust du dich
Ja.
dieses Jahr besonders? Oder ja, genau.
Auf Rock.
Auf Rock. Einfach nur, wenn es
Ich
vorbei
freue
ist.
mich auf Rock. Nee, ich freue mich tatsächlich auf Rockarts. Also ich freue mich auf so, es gibt so ein paar Schlüsselmomente, die man so hat. Das ist also am Mittwoch klassisch 15:30 Uhr, die Infield-Öffnung. Da steht auch das ganze Team, also wer da mal davor steht und in der ersten Reihe steht und nach innen guckt, da ist wahrscheinlich jeder, der im Team arbeitet, steht dort irgendwo in Sichtweite. Und wenn dann diese Tore aufgehen, ach, so bin ich wieder nach dem Wasser gebaut. Dann rollst du die ein oder andere Träne, weil dann ist es quasi für uns, dann wissen wir können jetzt auch nicht mehr machen. Was auch erst bis dahin nicht läuft, es läuft nicht. Aber das ist so der Moment, da freue ich mich drauf. Und natürlich auf das Ganze drumherum, viele Leute sehen, ich bin persönlich auch nie ein Typ gewesen, der wegen bestimmten Bands auf Festivals fährt. Ich habe mir immer, auch wenn ich sonst irgendwo hingefahren bin, immer Festivals ausgesucht, wo man entweder bestimmte Leute getroffen hat, man gesagt hat, okay, da ist halt der, der und der, da fährt man halt mal hin, oder der hat gesagt, komm da mal vorbei. Oder wenn man halt schon mal da war und irgendwie ein besonderes Flair oder was Besonderes damit verbindet. Also musikalisch, klar habe ich jetzt auch ein paar musikalische Highlights, aber ich weiß ja nicht mal, ob ich überhaupt was davon sehen werde. Also ich habe im letzten Jahr vielleicht netto, vielleicht 40 Minuten, nee, das stimmt nicht. Ich habe komplett Kanonenfieber Mittwoch gesehen, weil da standen wir alle am Graben. Ja, also eine Band kann man mal ein bisschen mehr gucken und von allen anderen Bands kriegt man in der Regel vielleicht mal 3-4 Minuten mit im Vorbeigehen, wenn man gerade zufällig am anderen Ende des Platzes hingerufen wird, weil da irgendwas ist. Ansonsten ist man ja quasi hinter den Kulissen auch permanent. Also es gibt auch Leute bei uns im Team, die sehen von keiner einzigen Band auch mal eine Minute. Es sei denn, sie sagen halt, ich habe jetzt eigentlich Mittagspause, aber ich nehme mir meine Wurst pralle und stelle mich jetzt mal vor die Bühne und gucke mir jetzt mal eine halbe Stunde die und die Band an. Kann man natürlich auch machen.
Okay. Und wenn du träumen könntest, was würdest du dir wünschen für die nächsten 10 Jahre Rockhearts?
Für die nächsten 10 Jahre Rockhearts würde ich mir wünschen, dass wir immer im Vorfeld ausverkauft sind. Das muss jetzt nicht wie im letzten Jahr nach einer Woche sein. Aus dem einfachen Grund, es gibt einfach mal extreme, also erst Planungssicherheit fürs Festival ist das eine. Aber es ist ja auch eine soziale Absicherung für die Leute, die da arbeiten. Also da sind ja 9 Leute, 10 Leute im Büro, die haben alle eine Wohnung zu bezahlen, die haben alle eine Katze, die Hunger hat oder ein Kind oder wie auch immer. Und das ist unglaublich beruhigend, wenn man, also das war 23, war es auch schön, als es erst Ende August ausverkauft war. Es war unglaublich beruhigend, man kommt quasi nach dem Festival ins Büro und man weiß, dass der Unterhalt quasi für das Nötigste, was man zum Leben braucht, einfach für das nächste Jahr gesichert ist und man wieder ein weiteres Jahr das machen kann, wofür man eigentlich lebt, was für ihn Berufung ist. So, das ist ein Wunsch, gerne im Vorfeld ausverkauft und wissen, man kann in Ruhe arbeiten und es arbeitet sich auch viel entspannter, wenn man genau weiß, man kann das wirklich machen, weil man die wirtschaftlichen Möglichkeiten hat, dass man auch Monatsende seine Familie ernähren kann.
Ja, das ist nachvollziehbar und wünschenswert.
Ach, das wünsche ich mir. Und dann wünsche ich mir, also fürs Festival wünsche ich mir, dass ich, weil ich mache auch den Festivalfilm, dass ich schönes Wetter ist, weil bei schönem Wetter kriegt man immer die schönsten Videobilder. Und wenn es schöne Videobilder gibt, dann kann ich einen total tollen Festivalfilm machen. Mit regnerisch, also wenn es ein bisschen grau ist und wieder das alles nicht so gut, dann ist es schon ein bisschen komplizierter. So, also schönes Wetter wünsche ich mir und für nach dem Festival, das wird ausverkauft das nächste Jahr. Und dass es den Leuten gefällt und den Leuten Spaß macht. Weil das ist das, was ihn selbst auch befeuert. Also man, das ist das Einzige, was man da, was man wahrnimmt. Man nimmt um sich herum wahr. Man nimmt wahr, wenn schlechte Stimmung ist und sei es halt bloß, weil es gerade geregnet hat und irgendwie 3 Leute unterm Regencape sitzen. Da ist man total sensibel für. Dann denkt man so, oh mein Gott, jetzt ist das doof. Wa? Und man will nicht, dass es doof ist. Man reißt sich ja nicht ein ganzes Jahr lang den Arsch auf, damit da 25.000 Leute sitzen und denken, das ist doof. Wa? Deswegen sind wir auch so sensibel, so auf, wenn Leute einfach so, wie es im Internet heutzutage so ist, einfach mal so vor sich hin flamen und irgendeinen Rant ablassen. So, ne? Das ist, du willst das nicht. Du steckst da mit Herzblut drin. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine Agentur, die irgendwas am Reißbrett gemacht hat und ihren Haken dran macht, hat gesagt, so hat nicht geklappt, im nächsten Jahr optimieren wir hier. So ist das nicht. Da steckt jeder, der da arbeitet, ist entweder seit Jahren dabei, ist selbst Metal- und Musikfan oder steckt da mit Herzblut drin und du willst nicht, dass es doof ist. Also wenn du eine Geburtstagsfeier ausrichtest und du merkst, dass es 2-3 Gästen nicht gefällt, dann fühlst du dich persönlich schuldig. Also dann denkst du irgendwie, scheiße, das möchtest du nicht haben. Ne?
Absolut.
Und deswegen so, auch wenn Leute im Internet sagen, ja, die machen das jetzt, weil jetzt werden sie, jetzt ist es ihnen egal, was wir hier denken oder so. Es gibt ja immer bestimmte Maßnahmen, die kommen nicht bei allen Leuten gleich gut an. Oh, das ist so, zum Beispiel keine Karawanen-Anhänger mehr auf einem normalen Campingplatz dürfen. Also das betrifft vielleicht 1000, 1500 Gefährte. Und wenn man nach dem Internet geht, haben wir jetzt 20.000 Menschen ein Festival versaut. So, im Vorfeld.
Ja, ja.
Sowas gibt's natürlich immer, aber dass man nicht allen recht machen kann. Aber unser Anspruch ist ja eigentlich, wir möchten das ja so vielen wie möglich recht machen. Und wir freuen uns, wenn wir merken, die Leute rundherum lachen und haben Spaß. Und das ist dann für diese Woche, das hält uns dort quasi über Stunden, die wir da arbeiten, das hält uns den ganzen Tag am Laufen.
Pass auf, zum Ende habe ich jetzt noch hier eine Schnellfragerunde. Mal gucken, ob wir das hinbekommen.
Also schnell heißt auch mit wenigen Worten, oder?
Genau, also jetzt nicht besonders schnell reden.
Okay. Schau mal raus.
Okay. Welche Band habt ihr schon x-mal angefragt, aber nie bekommen?
Kann ich dir nicht sagen.
Ist sozusagen noch nie passiert.
Also es gibt bestimmt Bands, die man gerne anfragt, aber da übrig ist schon die Anfrage, sondern halt so Traumkonstellationen, wo man sagt, die bekommt man sowieso nicht. Oder sowas. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Und wenn, ich bin auch nicht der, der im Booking so drin steckt.
Okay. Wie viel Schlaf bekommt man in der Festivalwoche?
Als jemand, der da arbeitet,
ja,
wäre das sehr schlimm, wenn ich jetzt so sage, dass ich hoffe, meine Kollegen hören das nicht, dass ich mehr Schlaf bekomme als hier zu Hause.
Wow.
Ja, weil es gibt eine ganz geregelte Zeit. Also ist halt irgendwann ist halt Schluss und man muss sich disziplinieren, Schluss zu machen. Und wenn ich, sag mal, um 1:30, 2 ins Bett gehe und am nächsten Morgen um 7:30 aufstehe, schlafe ich hier zu Hause meist manchmal nicht. So. Es gibt natürlich auch Bereiche, die haben entsprechend weniger Schlaf. Es gibt auch die, die müssen schon früher raus und haben halt abends entsprechende Einschlafprobleme. Also. Aber es ist schon so, wenn man nicht nachts noch irgendwas zu tun hat, den Container der Kollegen aufräumen, weil die da noch eine Party drin gefeiert haben. Ich bin auch schon um 4 erst zu Bett gegangen. Aber man achtet im Grunde darauf. Man muss ja am nächsten Tag ja wieder voll da sein und man guckt schon irgendwie, dass man seine 6 Stunden schlafen kann.
Genau, man hat ja auch einfach eine Verantwortung, die man trägt.
Ja, eben.
Okay, was würdest du sofort ändern, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Wenn Geld keine Rolle spielen würde? Sofort ändern. Ich würde erstmal gucken, was man alles anshoppen kann, um noch mehr Menschen den Zugang zum Festival zugänglich zu machen. Weil das ist das, was tatsächlich, man kann für alles, was der normale Festivalbesucher benötigt, kannst du alles improvisieren. Der will da eine Treppe haben oder dann zimmerst du dem irgendwas hin. Aber du kannst Menschen, die mit Behinderung leben, die können mit Provisorien nicht, die brauchen halt was, das bietet. Denen würde ich das alles hinstellen.
Und wir haben anfangs festgestellt, dass du mehr oder weniger dein 20-Jähriges dieses Jahr auf dem Rockharz hast. Das ist natürlich eine ziemlich lange Zeit. Und ich frage jetzt nach deinem persönlichen Gänsehautmoment auf dem Rockharz. Gab es da einen speziellen Moment?
Immer den bei der Ankunft, den ich vorhin schon geschrieben habe. Und natürlich, als ich das erste Mal quasi als Teil des Teams auch auf der Bühne gestanden habe. Da kommen ja nun nicht immer alle hoch. Man weiß ja, da stehen halt 50 Leute oder 40 oder so. Und es arbeiten im Hintergrund 400 Leute. Und als ich da tatsächlich das erste Mal da oben gestanden habe und ins Publikum geguckt habe, dann bei Buddys Abschlussrede, das war dann halt tatsächlich ein Gänsehautmoment.
Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, vielen Dank, lieber Kai, dass du heute mein Gast warst. Wir sind schon durch. Wir haben echt lange gesprochen. Also ich hoffe, das hört sich jetzt auch jemand an. Ihr liebe Hörerinnen und liebe Zuhörer, ihr könnt uns ja mal Bescheid geben, ob ihr wirklich bis zum Ende gehört habt.
Also ich habe mal jemanden sagen hören aus der Podcast-Szene, der gesagt hat, also ein Podcast unter 2 Stunden ist kein ernstzunehmender Podcast.
Okay, gut. Ich hätte tatsächlich noch eine ganze Reihe Fragen. Also wir könnten wahrscheinlich 3 Stunden reden. Also genau, aber ich glaube, für heute haben wir gehört sozusagen, dass hinter jeder Bühne nicht nur Kabel und Konfetti steckt, sondern Geschichten, vor allem Menschen und ganz viel Haltung. Und nur das macht das Rockharz jedes Jahr möglich. Und dafür vielen Dank, dass du so offen warst und so viel erzählt hast. Also es war ein wirklich sehr schöner Einblick. Ich glaube, das trifft's gut, dass das Rockharz einfach ein Ort ist, wo man einmal im Jahr wie eine Heimat findet und seine Familie trifft. Und
genau.
Also 30, über 30 Jahre gibt es das jetzt und ich hoffe, dass es noch weitere 30 Jahre ransetzt.
Ja, großartig.
Genau. Ja, auch von auch wir von Metal.de sind dieses Jahr wieder mit vor Ort. Und auch ich bin diesmal mit dabei. Also wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, ihr werdet auch Sonderfolgen oder spezielle Folgen über das Rockharz dieses Jahr hören. Seid gespannt, was ich da aus dem Pit oder aus dem Hut zauber für euch. Und Kai, ich würde dir noch mal ein letztes Wort reichen wollen. Wann genau findet das Rockharz statt? Wo werdet ihr sein? Wo stehen wir auf der Wiese? Und wenn man Tickets möchte, bekommt man noch welche?
2. bis 5. Juli. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Datum vom letzten oder vom nächsten Jahr gesagt. 2. bis 5. Juli in Beilenstedt in Sachsen-Anhalt. Das ist auf dem Flugplatz in der Nähe von Quedlinburg. Und Festivaltickets gibt es als solches nicht mehr, aber wir haben noch Tagesticket. Also wer vielleicht nicht so eine ganz große Anreise hat und von den Headlinern, keine Ahnung, Powerwolf am Freitag, Heaven Shall Burn oder In Extremo am Samstag sich angucken möchte, der kann Tagestickets noch erwerben. Und die wird es wahrscheinlich auch noch einen Moment geben, weil da ist jetzt der Run nicht so groß. Das Große ist das Festival-Ticket. Aber auch mit einem Tageticket kann man da hinkommen und Spaß haben.
Ja.
Die gibt es bei uns, die gibt's ausschließlich bei uns im Shop auf der Rockhards-Website.
Okay, also nicht vor Ort sozusagen.
Wenn noch welche übrig bleiben, also ja, ich würde lieber dann am Dienstag vor der Anreise nochmal gucken, ob es noch Online-Tagesticket gibt. Also man muss, bevor ich losfahre, wenigstens.
Okay, gut. Na, ich frage mal, also zum Beispiel ich bin beim WGT mit eingebundener. Da ist sozusagen dieser Kartenvorverkauf, der stoppt dann irgendwann sozusagen. Aber die verschicken natürlich auch richtige Tickets, weil die haben ja immer so ganz tolle Tickets.
Ja, nee, also richtige Tickets verschicken wir nur als Festival-Tickets und die Tagestickets sind tatsächlich Online-Tickets.
Okay, gut.
Aber nur die Tagestickets. Wer ein richtiges in der Hand haben will, was schick aussieht, der muss ein Vier-Tagestickets kaufen. Na, und diese Tagestickets, die kann man auch noch relativ kurzfristig vorher online kaufen.
Okay, gut.
Wenn noch das Kontingent nicht erschöpft ist, dann gibt es das auch tatsächlich noch auf dem Parkplatz. Da würde ich mich nicht an allen Tagen drauf verlassen.
Okay, also lieber wirklich nochmal online vorher checken, bevor man losfährt, dass man wirklich alles dabei hat. Ich danke dir, Kai. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Hainbucher. Und ich habe euch durch den heutigen Pit geleitet. Alle Infos zu den kommenden Episoden findet ihr natürlich auf metal.de und den Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wir werden uns vielleicht auch live im Harz sehen. Und ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Damit geht der Metal.de Podcast nämlich auch ein bisschen in die Sommerpause. Wir werden die nächsten Wochen nicht mehr ganz so regelmäßig euch mit frischen Podcasts versorgen, weil wir natürlich auch unterwegs sind. Aber wir haben natürlich über den Sommer auch viele schöne Podcast-Folgen für euch schon geplant. Also in diesem Sinne, bleibt laut, bleibt Metal, bleibt aufmerksam und habt einen schönen Sommer. Macht's gut!
See you at the Devil's Wall.